Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hinter Mikro Mayada Hadaya. Unser Thema heute heißt ICT4D, Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung. Ich habe im Studio drei Gäste. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich und bitte Sie gleich, sich vorzustellen. Hallo, Andrea Ben-Laswet von der Südwind-Agentur zu einem ganz speziellen Teilbereich, nämlich Clean IT heißt Ihr Projekt. Stellen Sie sich bitte vor und erzählen Sie, was genau Sie machen.
Danke mal für die Zeit und den Raum.
Sehr gern.
Ja, mein Name ist wie gesagt Andrea Ben-Laswet. Ich leite bei Südwind, das ist eine entwicklungspolitische Organisation in Österreich, die seit 35 Jahren für nachhaltige globale Entwicklung, Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen weltweit eintritt. Dort leite ich die Clean IT-Kampagne. Die Clean IT-Kampagne setzt sich ein für faire Arbeitsbedingungen in der Computerindustrie. Derzeit bauen wir mit 6 anderen Organisationen in ganz Europa eine Monitoring-Organisation auf, um eben die Arbeitsbedingungen in der IT-Industrie zu verbessern. Gleichzeitig arbeite ich aber auch an einem zweiten Projekt. Das ist oneworld.at, also wie eine Welt auf Englisch. Und das ist eben eine Website in Österreich, die mit anderen Websites international vernetzt ist. Und da versuchen wir, das demokratische Potenzial des Internets zu nutzen, um Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung zu fördern.
Es gibt aber auch Veranstaltungstipps beziehungsweise genau. Auch Jobinserate etc. Ja. Also die ist recht bekannt in Österreich, glaube ich. Dankeschön. Wir sprechen später über Clean IT und ich begrüße noch meine beiden Gäste im Studio. Bitte stellen Sie sich vor.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern.
Thomas Krechenig, ich leite an der TU Wien eine Forschungsgruppe und ein Department zum Thema industrielle Softwaretechnik und bin jemand, der international als Architekt sehr viele große IT-Projekte gemacht hat. In unterschiedlichen Ländern, nicht nur in Europa. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich haben die Erfahrung, nicht nur in der Lehre und Forschung, sondern auch in der konkreten Umsetzung im einfacheren oder schwierigeren Umfeld. Wir haben in dem Zusammenhang auch oft in sogenannten Emerging Nations Projekte gemacht und deswegen war es nur naheliegend, dass wir unser Wissen über diese Dinge auch in Projekten, die der Entwicklungshilfe dienen, einsetzen und bei der Fragestellung, ob wir Interesse hätten, Know-how-Transfer für Afrika, in dem Fall Mosambik, zu machen, hat uns das sehr gefreut und habe gemeinsam mit dem Herrn Böltner, einem Dissertanten unseres Instituts, uns an diese Aufgabenstellung herangewagt.
Herr Böltner, möchte ich nur kurz erwähnen, war ursprünglich als Gast eingeladen. Er entschuldigt sich aber und an seiner Stelle freuen wir uns sehr, dass noch jemand Zeit gefunden hat. Bitte stellen Sie sich vor.
Hallo, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Monika Suppersberger. Ich durfte an der TU Wien über viele Jahre ein Projekt leiten, das zum Ziel hatte, das Universitätskernsystem, das Campus-Management-System an der TU Wien und für die TU Wien zu entwickeln, mit allen Rahmenbedingungen herum, wie erhebt man Anforderungen, wie bindet man die Nutzer ein, wie muss man die Benutzer schulen, sowohl Mitarbeiter als auch Studierende, und hatte eben auch das Vergnügen im Rahmen dieses Projekts, einen Workshop mit den Kollegen aus Afrika zu machen und eben genau diese Themen zu beleuchten. Wie können Campus-Systeme aufgebaut werden, sodass sie auch ressourcenschonend sind? Welche Voraussetzungen müssen dafür vor Ort an den Universitäten geschaffen werden? Und wie kann man das kostengünstig und effizient auch für mehr als nur eine Universität gestalten?
Bleiben wir beim Projekt. Es ist ein EPIR-Projekt. EPIR ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, das von der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung administriert wird sozusagen. Ihr Projekt heißt Strengthening Universities Capacities for Improved Access, Use and Application of ICT for Social Development and Economic Growth in Mozambik. Also es ist, findet in Mozambik statt, beziehungsweise ist eine Kooperation beider Universitäten, der TU Wien und der mosambikanischen Universität. Wie ist es dazu gekommen?
Dazu ist gekommen, dass sich in Österreich gibt es eine Tradition, dass mehrere NGOs, Kollegin am Anfang in der Einleitung hat es schon erwähnt, sich um dieses Thema kümmern. Es gab immer schon auf persönliche Initiative in Austausch und unser Institut hat dann einfach eigentlich das Sammelbecken und den Auffänger für diese Aktivität geleistet, also quasi den strategischen Rahmen etabliert und dafür gesorgt, dass insgesamt hohe fachliche Qualität etabliert werden kann. Aber im Großen und Ganzen, wenn Sie fragen, wie kam es dazu, aufgrund der Initiative von Menschen, die ihr Engagement haben. Und was ich vielleicht dazu sagen kann, es gibt dabei was sehr Informationstechnik-spezifisches oder IT-spezifisches. IT ist, wenn Sie so wollen, das erste wirkliche globale Projekt, wo Menschen, ganz egal, wie ihr wirtschaftlicher Hintergrund ist, eigentlich weltweit auf einem sehr ähnlichen Niveau, ähnlichen Themen und ähnlichen Auseinandersetzungsgraden und Themen interagieren. Heute haben da viele nachgezogen, aber es waren halt natürlich die Ersten, die global kommuniziert haben. Also es waren ITler, die Anfang der 90er Jahre als erstes Internetadressen hatten und darüber ausgetauscht haben.
Aber Sie meinen jetzt wirklich weltweit? Also das heißt auch weltweit. An sehr abgelegenen oder beziehungsweise nicht so Internet
selbstverständlich
oder Infrastruktur durchzogenen Gegenden?
Das war auch damals schon so, weil Regierungen hatten am Ende des Tages zum Beispiel eine Atomenergiebehörde. Man darf nicht vergessen, das Internet kommt ja aus dem CERN raus. Und ich gehe jetzt ein bisschen zu weit zurück, aber unterm Strich kann man sagen, global, auch in jenen Nationen, die ökonomisch nicht besonders ausgewiesen waren, gab es immer schon eine Community, die miteinander kommuniziert hat. Natürlich in der Masse und in der Breite ist das erst 10 Jahre später dann passiert.
Aber mein Gedanke war nur, weil Sie sagten, es ist unabhängig von sozialer Stellung etc., aber ich denke mir schon, dass es sehr wohl eine gewisse Elite war, auch damals, die Zugang dazu hatte.
Es war damals eine Elite, ich habe mich ein wenig unpräzise ausgedrückt. Was man erkennen kann, dass weltweit Leute, die in der IT tätig sind, so was wie einen Verbund bilden und so eine Art gemeinschaftliche, berufliche Identität entwickeln. Und dass das eigentlich egal ist, ob der im Silicon Valley sitzt oder in Libyen oder in Maputo.
Sprechen wir über die Gleichheit, gleicher Zugang für alle. Frau Suppersberger, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt mit den Kollegen alle diese Trainings durchgeführt, was braucht denn jemand an Know-how, an Wissen, nicht nur spezifisch technisch, aber auch möglicherweise allgemein oder auch sprachlich, natürlich dann auch die Hardware dazu, um überhaupt da mithalten zu können?
Also ganz wichtig und was vielleicht oft unterschätzt wird, ist das Wissen über die Organisation selbst und die Prozesse in einer Organisation, weil schlussendlich muss die IT die Organisation unterstützen.
Das heißt, die Organisation, in der man tätig ist.
Richtig, beziehungsweise eben die Universität oder Organisation, welche auch immer. Wenn man dort mit Software arbeitet und Leute mit Software arbeiten oder man sie einschulen muss, sollte man die Prozesse rundherum kennen und verstehen.
Frau Ben-Lasuet, sprechen wir weiter über die Gleichheit. Wie sieht es aus mit der Hardware? Woher kommt sie? Wer produziert sie? Wer bekommt sie? Zu welchem Preis? Wie fair ist das?
Ja, Fairness ist ein sehr interessantes Stichwort, wenn wir uns IT-Produkte ansehen. Ich werde oft gefragt, welche Kaufalternativen gibt es, wenn ich jetzt IT kaufe? Warum kann ich dann nicht, wie zum Beispiel bei Schokolade, Bananen oder Kaffee, zwischen etwas fairer produzierten Produkten wählen und den herkömmlichen Produkten? Tja, es ist schwierig. Es gibt nur sehr wenig fair produzierte IT. Derzeit ist es so, dass es genau zwei Produkte meines Wissens am Markt gibt. Einerseits das Fairphone, das wahrscheinlich sehr viele Hörerinnen und Hörer schon kennen. Andererseits gibt es ein weiteres Produkt, das einfacher aufgebaut ist als ein Telefon, nämlich die faire Maus von Naga IT, die in Deutschland produziert wird. Beide Produkte sind Kaufalternativen, die im Vergleich zu anderen Produkten unter Anführungszeichen fairer produziert werden. Wenn man sich die Wertschöpfungskette eines IT-Produkts anschaut, dann beginnt die aber nicht bei der Produktion in Südostasien oder China, sondern eigentlich startet die Wertschöpfungskette natürlich mit der Rohstoffgewinnung. So ein kleines random Fact of the Day am Rande. Ein Computer ist in der Produktion so rohstoffintensiv wie ein Kleinwagen. Das ist ein Vergleich, den ich immer wieder ziehe und immer wieder erwähne, weil ich ihn sehr eindrücklich finde. Daran denkt man nicht, wenn man alle ein paar Jahre einen neuen Laptop kauft oder auch ein neues Handy mit dem neuen Vertrag dazu bekommt. Mhm. Ich denke, ressourcenschonende Verwendung von IT ist ein großes Thema. Green IT ist etwas, was sehr gehypt wird derzeit in der Szene, dass aber auch faire Bedingungen in der Produktion ein wichtiges Thema sind. Daran wird oft vorbeigesehen.
Gut, bleiben wir noch kurz bei den Rohstoffen, vielleicht nur um zu unseren Hörerinnen und Hörern zu veranschaulichen, welche Rohstoffe hier gebraucht werden und vielleicht woher sie kommen.
Einige Rohstoffe, die in IT-Produkten enthalten sind, sind zum Beispiel Kupfer, Gold oder auch Coltan, ein Erz, das aus dem Metall Tantal gewonnen wird. Und das Problem bei der Gewinnung dieser Rohstoffe ist, dass die im Bergbau die Umwelt sehr stark belasten. Die Menschen, die in diesen Gegenden wohnen, leiden dann sehr stark unter verschmutzten Gewässern. Sie werden auch oft vertrieben, um überhaupt Zugang zu diesen Rohstoffen zu gewinnen und so weiter. Die Gewinne aus dem Coltanverkauf werden auch im Bürgerkrieg im Kongo investiert. Also das ist eine große Problematik. Deswegen gab es dann auch ein neues US-Bundesgesetz, den Frank Dodd Act, der eben darauf abzielt, dass nur zertifizierte Produkte verwendet werden sollen.
Seit wann gibt es den?
Gute Frage. Frage. Seit einem guten Jahr oder zwei.
Okay, also ganz was Neues,
Ich glaube, es war 2003. Es ist ein US-Bundesgesetz, das darauf abzielt, dass alle Unternehmen, die börsennotiert sind, nur solche zertifizierten Rohstoffe kaufen sollten.
Mhm. Das ist Ihnen das bekannt mit der Problematik der Umwelt?
Teile dieser Themen sind gut bekannt. In dem Ausmaß, wie es die Kollegin jetzt beschrieben hat, nicht. Wo ich wirklich recht geben kann, das Thema Green IT ist mehr an vielen Stellen ein Werbeinstrument von großen industriellen Partnern als heute in irgendeiner Form ein reales Faktum.
Mhm. Können Sie ein bisschen was darüber erzählen, was Green IT genau ist? Oder sonst frage ich die Expertin später.
Es gibt viele Interpretationen und das gehört ein bisschen zu jenen gehypten Wörtern, dass man das, was ursprünglich die Idee davon war, teilweise dann pervertiert worden ist. Also Sie werden heute unter dem Thema Green IT ein Marketinginstrument von großen IT-Konzernen hören, die da hier eigentlich das Wort Green, das positiv besetzt ist, einfach heil zu checken. Es gibt einen realen Punkt dabei, Rechenzentren und Computer der Welt sind extreme Energiefresser heute, einfach weil die Durchdringung von Informationstechnik in unsere modernen ökonomischen Prozesse stillschleichend konstant jedes Jahr in hohem Ausmaß wächst. Und damit ist natürlich der effiziente Betrieb von Rechenzentren spielt eine wesentliche Rolle. Und hier gibt es Geschichten, dass große Konzerne wie Amazon und Google schon überlegen müssen, ihre Rechenzentren Richtung Nordpol zu verschieben, weil die Kühlkostenersparnis schon wirklich einiges ausmacht. Ja, und aber ich kann dem nur beipflichten, dass man auf ganz andere Nebenaspekte, dass hier unterschiedliche Formen der Produktion heute noch keine praktische Rolle spielen, Weil ein bisschen gilt immer nur, ist egal, es kostet es, was es wolle. Also reine Marktorientierung. Und eine Gesamtrechnung und Nachhaltigkeit natürlich in so einem Boomgebiet wahnsinnig schwer zu etablieren ist. Aber gerade aufgeklärte gemeinschaftliche Informationsbildung hier eine Menge helfen kann.
Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und steigen wieder dann in unser Thema ein: Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya und wir haben heute das Thema ICT4D, Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung. Meine Gäste haben ein Projekt in Mosambik. Was läuft ab? Wie lange gibt es das Projekt? Was haben Sie in der Zwischenzeit schon getan? Wie können wir uns das vorstellen? Haben Sie eine Ladung Computer dorthin verfrachtet? Und wie? Oder gab es die Infrastruktur schon dort? Das Projekt hat mehrere Ziele, darüber sprechen wir jetzt auch.
Also wenn es so einfach wäre, dass man hier ein paar Computer paketiert und man stellt sie dann unten auf. Das ist ein bisschen ein Treppenwitz, das passiert leider manchmal in der großen IT-Welt, bei großen Projekten, dass Verträge abgeschlossen werden, dann wird irgendwo werden Kisten abgestellt und passiert genau nichts. Das schadet dann dem Image aller Beteiligten sehr und das wäre natürlich die schlimmste Form von Unterstützung im Aufbau, die man sich vorstellen kann. Das Projekt ist eigentlich, man kann gar nicht sagen, es hat jetzt 1,5 Jahre gedauert oder 2 Jahre, sondern es zum Glück in dem Fall gibt es Menschen, die schon immer engagiert waren in dem ganzen Team und es vorbereitet haben. Es läuft irgendwie schon länger die Idee und oft ist so ein Forschungsprojekt dann die Formalisierung einer Aktivität, die vorher schon über die engagierten Gruppen gelaufen ist. Was war das Ziel des Projektes? Das eine war, Mosambik ist ein Land mit mehr als 20 Millionen Einwohnern. Das heißt, hier gibt es viel junges Talent. Wie immer in diesen Ländern sind oft bis 50% der Bewohner des Landes in einer Altersstruktur unterhalb von 18 Jahren. Die müssen ökonomisch, organisatorisch vorankommen. Und das Thema Bildung ist ganz, ganz wesentlich. Das heißt, Bildung, Massenausbildung ist wichtig. Die Universität, mit der wir dort kooperieren, hat heute 20.000 Studenten.
Ist in der Hauptstadt
Maputo? Ist in der Hauptstadt Maputo.
Wie viele Einwohner gibt es dort? Sind, glaube ich, nicht so viele.
Maputo ist keine große Stadt im Verhältnis. Ja, das ist sogar kleiner als Wien, zumindest von der nominalen Zählung. Das ist ein bisschen immer eine Frage, wie groß sie den Umkreis ziehen. Da kann es schon passieren, wenn sie den Radius ein bisschen erweitern, dass sie dann schnell auf die 4-5-fache Anzahl kommen. Aber es stimmt, Maputo ist jetzt eine relativ kleine Hauptstadt für ein Land, das 25 Millionen Einwohner hat. Ich möchte trotzdem den Punkt gerne fertig machen an der Stelle. Eine unserer Aufgaben war, darüber nachzudenken, wie kann man die Logistik an der Universität so etablieren, sowohl von der Lehrverwaltung als auch von den Ausbildenden und Lehrern, dass man in der Lage ist, dem eigentlichen zukünftigen Bedarf an Personen, die eine höhere Bildung erreichen wollen, was ja ein wesentlicher Punkt ist, damit das Land auch ökonomisch vorankommt, damit man das schafft. Deswegen war eines der Ziele, Organisationen, die wir bei uns erlernt haben, wie man im Großen stringent Universität organisieren kann, nach unten zu bringen. Wie weit ist das adaptierbar? Zweiter Punkt war, beim Ausbau des Lehrpersonals zu helfen. Und da gibt es einen ganz spannenden Punkt, der in diesen Ländern sehr wichtig ist. IT bedeutet in der Regel ein weltweit relativ hohes Gehaltsniveau. Und die große Schwierigkeit in einem Land wie Mosambik, das grenzt an Südafrika. Und wenn jetzt jemand eine gute Ausbildung hat, dann geht das sofort weg. Gleich in ein Hochpreisland um die Ecke ökonomisch das 10-fache, 5-fache zu verdienen und wie darüber nachzudenken, dass das Personal im Lande bleibt, dieses Bootstrapping zu schaffen, dass gerade Absolventen vielleicht zuerst schnell Lehrer werden, was man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann, da muss man sehr flexibel sein und auf diese Strukturen eingehen.
Und was ist eine Möglichkeit, das zu schaffen zum Beispiel? Wie kann man eben...
Es sind unterschiedliche Formen der Incentivierung. Also eins der positiven Resultate, eine Dissertantin, die hier jetzt an der TU Wien, die unten Teil des Lehrkörpers ist, für die ist es attraktiv, über das Stipendium hier in Österreich zu einem international anerkannten PhD, also Doktorat zu kommen. Und das bindet sie als Person, die unten auch Lehre macht, ist nicht permanent hier. Und darüber, das ist ein kleiner Baustein, aber das erzeugt natürlich Attraktivität. Ein zweiter Punkt, der ganz wesentlich ist, den man vielleicht später detaillierter besprechen kann, die einzige Möglichkeit, die wirklich dort zu halten, ist auch eine Verbindung zwischen Universität und Wirtschaft herzustellen, dass die dort ansässigen IT-Firmen Jobs schaffen, dass es vielleicht einen Pendelverkehr gibt, weil du musst es letztendlich ökonomisch unterlegen, das kannst du nicht nur über Förderung machen. Das würde auch nicht funktionieren. Das heißt, diese Hilfe zur Selbsthilfe, auch der lokalen IT-Industrie zu helfen, kompetitiv in andere Länder oder an den lokalen Markt an größere Firmen zu liefern, ist ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, das schafft jetzt eine Universität mit der Historie vor Ort selber nicht. Da können wir viel leisten, wie die Kooperation ausschauen kann. Das schaffen auch die Firmen nicht selber.
Frau Suppersberger, Sie waren vor Ort? Nicht? Entschuldigung, dann falsche Info. Sie waren vor Ort, Herr Krechenik?
Ja.
Mehrmals.
Ja. Nein, der Herr Böttner war permanent vor Ort, aber ich kenne die Region und habe häufigen Austausch mit Führungskräften des Landes und kenne die Bedingungen dort vor Ort.
Können Sie erzählen, dass wir uns das vorstellen können, wie sieht es an der Universität eigentlich aus? Also welche Räume gibt es, welche Räumlichkeiten gibt es für die IT? In welchem Zustand ist sie, beziehungsweise wie ist die Konnektivität? Also wir hören ja oft, dass die Verbindung in Ländern des sogenannten globalen Südens eher schlechter sind. Wie können wir uns das vorstellen?
Also prinzipiell den Luxus unserer Universitäten und die hochtrabenden Diskussionen um Ressourcen, wie sie in europäischen Dimensionen diskutiert werden, die sind natürlich ein Hohn, wenn man die Verhältnisse vor Ort kennt. Und muss man jetzt einmal back to the roots ein bisschen formulieren, vor 100 Jahren hat man auch nicht so super Ausstattungen überall gehabt bei uns und unten ist halt sehr einfach. Was braucht man? Man braucht ein Gebäude, man braucht einen Platz zum Sitzen, man braucht ein gewisses Ausmaß an IT-Infrastruktur, also Rechner. Und die Frage, wie gut es Netzwerkverbindungen gibt, hängt immer jeweils von den Universitäten ab. Die sind dann oft nicht so schlecht, weil da muss man jetzt auch fairerweise sagen, Europa hat eine gute Entwicklungshilfetradition und das ist jetzt nicht nur Österreich. Ich glaube, da haben wir leider in den letzten Jahren oft sehr viel Streichungen erleiden müssen, was ich schade finde, weil die Entwicklungshilfe sehr oft für die reale Ökonomie ein guter Vorbote ist und in die Entwicklungshilfe zu investieren ist auch am Ende des Tages ein Investment in Exportindustrie. Das wird unterschätzt. Es muss ja nicht überall auf der Welt so laufen wie, das verzeihen Sie mir, das etwas plakative Bild von den Amerikanern, die wo einmarschieren und dann mit der Ökonomie nachmarschieren. Entwicklungshilfe wäre ein gutes Instrument. Aber dort haben zum Beispiel die Länder im Norden Europas haben gute Traditionen, gute Anerkenntnisse. Ich glaube, die haben das recht konstant gehalten. Und deswegen finden sie dann oft zum Beispiel manchmal an einer Universität eine tolle Internetleitung, wenn man sich darum gekümmert hat, und an den anderen manchmal eher weniger. Das lässt sich leider nicht generalisieren und hängt sehr von den einzelnen Initiativen der Beteiligten ab. Prinzip vielleicht noch ein Satz. Man glaubt immer, dass man in der Region jetzt alles machen muss und wir sind da so besonders überlegen. Wenn ich Ihnen sage, dass ich vor 2 Jahren einen Minister aus Maputo in Wien gehabt habe und der mir die Geschichte Wiens in einem Ausmaß genau detailliert beschrieben hat, oft von manchen Häusern, wie ich sie als ungebildeter Informationstechnikprofessor nicht kannte, dann war das fast beschämend.
Woher kannte er sie? Hat er hier studiert? Oder?
Er war interessiert.
War interessiert.
Hat viel gelesen und da muss man schon sagen, ich war erstaunt und über den hohen Bildungsgrad von vielen Leuten dort und das möge man bitte nicht unterschätzen.
Auf alle Fälle. Ich möchte nur ganz kurz zu den Begriffen Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit kommen. Ich höre heraus, dass Sie Entwicklungshilfe verwenden. Mhm. Ist das so, weil...
Nein, das ist ein Anachronismus, weil ich in den Wörtern Informationstechniker nicht immer präzise bin. Verzeihen Sie mir da eine gewisse Sprachunsensibilität. Aber wenn Sie mir jetzt darauf stoßen, selbstverständlich geht es hier um Entwicklungszusammenarbeit.
Frau Suppersberger, eine vielleicht Frage mit ein bisschen einem Vorurteil. Sie als Frau in der IT-Branche, werden Sie das oft gefragt? Oder
durchaus.
Ist das nach wie vor ungewöhnlich? Oder wie kommen Sie damit zurecht?
Also ich persönlich bin eigentlich sehr gut damit zurechtgekommen. Es war aber während meinem Studium schon auch sehr auffällig, wenn man eine Frau ist. Also es ist öfters passiert, dass Professoren mich erkannt haben, weil ich die einzige Frau in einer Lehrveranstaltung oder einer Übung war. Das hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Aber es ist schon spürbar, dass sich da was bewegt. Für mich ist die große Frage, wie weckt man das Interesse von Frauen für die IT? Gerade in diesem vorliegenden Projekt in Mosambik beispielsweise hat sich gezeigt, man muss eigentlich sehr, sehr früh ansetzen, teilweise bei den, also sehr früh, also bei den 12-, 13-, 14-Jährigen spätestens, weil sich dort die Kinder auch sehr früh entscheiden müssen, in welche Richtung sie gehen. Das heißt, je früher man hier einen konkreten Kontakt herstellen kann, desto besser.
Und wie war das jetzt im Projekt so, der Ausgleich zwischen Männern und Frauen? Wie viele Kolleginnen hatten Sie da?
Also die Männer waren schon in der Überzahl, ja, mhm. Durchaus. Also sehr Frauen eher nur vereinzelt.
Frau Bell-Laswett, sprechen wir über Clean IT und über die Produktion. Wie sieht es da konkret aus? Wo findet dieses statt?
Wie vorher schon erwähnt, großteils wird in Südostasien und China produziert. Derzeit das iPhone 6, aber zum Beispiel auch in Brasilien. Da wurde vor kurzem erst gestreikt in einer Fabrik. Das hat dann Foxconn sehr in die Bredouille gebracht. Es gab Lieferschwierigkeiten. Foxconn ist ein sehr, sehr großer Zulieferer, der an alle großen Markenfirmen liefert. Von Apple über HP bis zu Dell beliefert der.
Das ist ein brasilianischer Zulieferer, brasilianischer Konzern oder international?
Das ist eine brasilianische Niederlassung eines internationalen Konzerns, der aber sehr, sehr viele Produktionsstätten in China selbst hat. Foxconn selbst ist ein taiwanesischer Konzern. Grundsätzlich sind die Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie durchwegs menschenunwürdig. Die Produktionszentren in China und Südostasien sind die vor allem für ihre großen Probleme bekannt sind. Es gab ja eine Selbstmordserie vor einigen Jahren. Dadurch wurde das Thema auch in den Medien sehr bekannt. Es gab bis zu 13 Selbstmorde. Auch der Apple-Chef musste sich damals dazu äußern, was er eigentlich von den Arbeitsbedingungen dort hält, in den Zulieferfabriken von Apple. Und die Problematik selbst ist, dass die Leute oft für einen Hungerlohn schuften, mit dem sie ihre Grundbedürfnisse kaum decken können. Sie arbeiten an 6 bis 7 Tagen die Woche bis zu 12 Stunden. Und außerdem sind sie durch die schädlichen Chemikalien, mit denen sie tagtäglich in Kontakt kommen, eben auch gefährdet. Sie wissen oft gar nicht, welche Chemikalien sie hier verwenden. Sie können die Aufschriften nicht lesen, da sie in einer Sprache geschrieben sind, die sie selbst nicht mal sprechen. Das sind die grundsätzlichen Problematiken. Jetzt könnte man sagen, na gut, wieso kümmern sich eigentlich nicht lokale Gewerkschaften darum? Das Problem ist, es gibt zwar Gewerkschaften vor Ort, aber die haben oft nicht die Macht, mit den Arbeitgebern zu verhandeln. Die Arbeiterinnen können deswegen bessere Arbeitsbedingungen kaum durchsetzen. In China zum Beispiel ist es so, dass die Gewerkschaft zu abhängig ist von der Staatspartei. Und in Ländern wie Malaysia, Philippinen oder auch Thailand ist es so, dass die Arbeiterinnen oft viel zu viel Angst haben, dass sie ihren Job verlieren, als dass sie sich dann einer Gewerkschaft anschließen würden. Was jetzt die Clean IT-Kampagne macht mit 6 anderen Organisationen in ganz Europa ist, dass wir versuchen, eine Monitoring-Organisation zu gründen. Das Ziel ist, dass wir europäische Staaten zum Einkauf von Elektronik bewegen, deren Produktionsbedingungen kontrolliert wurden.
Darf ich nur fragen, wie sich das preislich unterscheidet, weil Sie ja vorher auch das Fairphone genannt haben?
Ja. Es gibt eine, also grundsätzlich in dem Projekt ist es so, ich kann mich derzeit nicht für einen fair produzierten Computer entscheiden oder für einen fair produzierten Laptop, weil den gibt es nicht. Die Idee dahinter, hinter dieser Monitoring-Organisation ist, dass wir die Markenfirmen über Verträge dazu bewegen, dass sie offenlegen, wo denn produziert wird. Das ist möglich, zum Beispiel diese fair produzierte Maus von Naga IT, die machen das, die legen offen, bei wem sie produzieren. Dadurch kann kontrolliert werden, wie vor Ort produziert wird und wie die Arbeitsbedingungen sind. Unsere Idee ist jetzt, dass wir europäische Staaten zusammenschließen. Wir arbeiten eben in 7 verschiedenen Ländern in ganz Europa und da soll die Kaufkraft von öffentlichen Beschaffern und Beschafferinnen genutzt werden, um gemeinsam Druck auf Markenfirmen auszuüben. Denn die wollen ja weiter ihre Produkte verkaufen. Wenn jetzt 10, 20, 50 oder 60 Organisationen in ganz Europa fordern von Markenfirmen, dass sie fairer produzieren, dass sie offenlegen, wo produziert wird, dann kann Electronics Watch wirksam werden. Wir haben dann Partnerorganisationen vor Ort, die die Produktionsbedingungen kontrollieren und die dann, wenn es zu Arbeitsrechtsverletzungen kommen sollte, auch eingreifen können, Möglichkeiten der Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorschlagen und dann auch einen Prozess entwickeln mit den Arbeitern und Arbeiterinnen vor Ort.
Warum ist das eigentlich nur europaweit und nicht an den Produktionsstandorten? Abgesehen von der Gefahr, die Menschen haben, wenn sie sich, wie Sie schon erwähnt haben, gewerkschaftlich organisieren etc.
Das System ist so aufgebaut. Es gibt ein Headquarter, das wird in Amsterdam sein, von der Organisation und von dort wird die ganze Monitoring-Organisation geleitet. Wir haben dann verschiedene Regional Offices eben in den Produktionsländern, wo dann vor Ort kooperiert wird mit Gewerkschaften, die es schon lange gibt, mit Arbeitsrechtsorganisationen. Und grundsätzlich geht es eben um die Einkaufsmacht. Das heißt, europäische Beschaffer schließen sich zusammen. Wir haben auch schon gute Kontakte in die USA, wo es das gleiche System ebenso geben soll. Grundsätzlich ist es eine weltweite Organisation und es ist die erste Organisation im IT-Bereich, die sich eben für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen weltweit einsetzt.
Und die Idee auch Käufer, Käuferinnen, Konsumentinnen direkt anzusprechen, gibt es auch, oder?
Ja, natürlich. Die Clean IT-Kampagne beschäftigt sich schon seit 2007 mit dem Thema unfaire Arbeitsbedingungen. Wir machen schon sehr, sehr lang Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema. Ich denke, es ist auch auf uns zurückzuführen, dass sich Markenfirmen mittlerweile schon unter Druck fühlen. Apple legt ja mittlerweile einiges offen. Sie haben einen Nachhaltigkeitsbericht, da tut sich schon einiges. Das konkrete Ziel dieses Projektes ist es aber, über die Kaufkraft der öffentlichen Hand eben Druck auszuüben, weil da einfach im großen Maßstab Geld ausgegeben wird und durch die Kumulation der ganzen Summen eben sehr viel mehr Marktmacht ausgeübt werden kann.
Eine letzte Frage noch an Sie, bevor wir wieder ein bisschen Musik hören. Wie sieht es generell mit der Kooperation aus? In welcher Sprache kommunizieren Sie? Wie funktioniert das? Ist es leicht oder wie schwierig ist es? Und welches Interesse haben eigentlich auch die produzierenden Firmen an einer Kooperation mit Ihnen?
Das ist eine interessante Frage. Ich dachte zuerst, sie geht in Richtung, wie funktioniert die Kooperation im Projekt? Also Südwind arbeitet schon sehr lange in EU-Projekten und wir sind es eigentlich gewohnt, auf Englisch zu kommunizieren und eben auch mit allen möglichen Akteuren da zusammenzuarbeiten. Die Kooperation mit Markenfirmen, die würde ich als solche nicht als Kooperation bezeichnen. Ja. Also es ist eine Kritik, die wir üben an Markenfirmen und die ist teilweise sehr harsch. Ja, und wenn wir dann auch wieder mal Apple für den Schandfleck des Jahres nominieren, dann natürlich sehen sie die sich in die Enge getrieben und reagieren sehr wohl sehr hart und ja, versuchen sie auch zu rechtfertigen. Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit im Projekt sehr, sehr spannend. Ich finde es immer wieder bereichernd, andere Aspekte kennenzulernen mit Leuten zum Beispiel von SACOM, das ist eine lokale NGO, die in China und Hongkong arbeitet, oder mit Leuten von China Labour Watch zu sprechen. Das ist ein sehr, sehr fruchtbarer Austausch, der mit lokalen Organisationen vor Ort stattfindet.
We'll be right back.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Wir sitzen live im Funkhaus zum Thema ICT4D, Informations- und Kommunikationstechnologien für Entwicklung. Frau Suppersberger, sprechen wir über Ihr EPIR-Projekt in Mosambik. Was genau machen Sie, indem Sie mit Lehrern zusammenarbeiten? Wie ist da zum Beispiel die Kommunikation? In welcher Sprache sprechen Sie? Ist das leicht, schwer etc.? Welche Erfahrungen machen Sie? Und was passiert genau?
Die Frage nach der Sprache ist recht leicht zu beantworten. Kommuniziert wird in Englisch. Wesentliche Teile dieser Zusammenarbeit ist das wirkliche Miteinander und der Know-how-Transfer, wie man also sowohl fachlich als auch organisatorisch und technisch Prozesse umsetzt. Jetzt konkret in der Zusammenarbeit beispielsweise gab es zwei spezifische Projekte mit Studenten, wo Studenten sehr intensiv eingebunden wurden, Entwicklung, eine Handy-App entwickeln durften und eben so auch das Umfeld gut kennenlernten und auch technologisch entsprechend Know-how aufbauen konnten.
Darf ich nochmal fragen, Sie waren nicht vor Ort, sondern die Studierenden waren, beziehungsweise
Die Projektpartnerinnen waren in
Österreich.
Also es gab einen Austausch in beide Richtungen. Es waren Projektpartner von Wien vor Ort in Mosambik und auch andersrum. Ich habe da, wie gesagt, auch einen Workshop gestaltet, wo es eben konkret darum ging, wie man Kernsysteme einer Universität baut und Prozesse einführt und wie man das eben ressourcenschonend aufbauen kann. Und eben, wie gesagt, ein wesentlicher Punkt ist auch die Schulung der betroffenen Mitarbeiter auch vor Ort und dieser Wissenstransfer und zuerst mal auch dieser Wissensaufbau direkt vor Ort. Ganz wesentlich ist eben der Know-how-Aufbau und die Nutzung der vorhandenen Ressourcen, egal ob das jetzt Hardware ist oder ob das Personen sind. Also im konkreten Fall hat sich beispielsweise auch gezeigt, dass Hardware vor Ort durchaus vorhanden war, aber schlecht genutzt war, weil auch das Know-how beim vorhandenen Personal einfach nicht so vorhanden war, dass die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden konnten. Also das war einer eigentlich der Kernpunkte, dieses Wissen zu transportieren und gemeinsam die Infrastruktur entsprechend aufzubauen.
Können Sie vielleicht ein, zwei Herausforderungen nennen, die Sie da hatten, die Ihnen so ganz besonders am Herzen gelegen sind oder im Magen?
Im Magen. Nein, also am Ende ist das Projekt sehr erfolgreich verlaufen und es gab natürlich immer wieder organisatorische Herausforderungen, beispielsweise mit der Lieferung von zusätzlicher Hardware. Das sind organisatorische Probleme grundsätzlich. Inhaltlich im Projekt, was sehr spannend und was sehr auffällig war, ist die Motivation der Menschen vor Ort. Sind alle sehr sehr wissbegierig, sehr aufnahmefähig und die Zusammenarbeit war wirklich von Anfang bis Ende sehr konstruktiv und produktiv und eine Freude.
Herr Grechenig, Sie arbeiten noch in Ihrem Projekt mit einer Nichtregierungsorganisation, die ein Subkontraktor ist. Mhm. Was genau machen die?
Na, die Kollegen sind eigentlich diejenigen, die das Projekt vorher aufgetrieben haben, die das machen wollten, die das Startengagement gebracht haben. Ich habe schon am Anfang erwähnt, dass diese Projekte ja in der Regel von jungen, engagierten Menschen, die sich um diese Themen stark annehmen, gemacht werden und dann benötigt es halt einen Corporate Partner.
Sie meinen jetzt IT-Thema für junge Menschen oder Entwicklungszusammenarbeit?
Beides. Vielleicht ist das ein bisschen subjektiv, weil ich halt ein begeisterter Informatiker bin, aber wiederhole das Argument, ITler an sich sind Ingenieure, die sehr in der Regel recht ethischen Zugang zu ihrem Fach haben und per se sehr gerechtigkeitsorientiert sind.
Und ITlerinnen.
Da ist es einfach so, dass sich hier zwei Dinge verbinden.
Und IT, das habe ich schon am Anfang erwähnt, war als erstes sehr schnell, sehr global. Und hier ist der internationale Austausch auch immer sehr stark und gut gewesen. Und es gibt einfach eine erkleckliche Anzahl von Studierenden, die ein hohes Engagement für Entwicklungszusammenarbeit per se haben. Und jetzt gerade Afrika als Beispiel hat ja spannende technologische Traditionen. Es gibt Bezahlsysteme in Afrika, die über Mobilsysteme etabliert wurden, die wir in europäischen, amerikanischen oder entwickelten Ländern nicht bereitstellen hätten können und nicht haben, weil die aus der Not eine Tugend gemacht haben. Also es gibt hier sehr, sehr spannende Ereignisse, beziehungsweise vielleicht übertrieben formuliert, wir haben so viel Historie, die solche Innovationen einfach bekämpfen würden. Und oft ist halt auch in Ländern, wo es nichts gibt, zum Beispiel der Mobilfunk, kann sich dann schneller verbreiten und wird dann für Infrastrukturen und Mechanismen verwendet, die bei uns gar nicht denkbar wären, weil die existierenden Lobbys sie verhindern.
Was wäre zum Beispiel so ein Beispiel an innovativer Idee?
Naja, ich kann mir wirklich vorstellen, dass, wie schon etabliert, alternative Bezahlsysteme, die bei uns von ganz großen Brands und von den etablierten Banken gehalten werden, in den Ländern anders groß hochgezogen werden können. Das ist ein recht bekanntes Beispiel. Ein anderes, um in einem Land wie bei uns telemedizinische Mechanismen zu etablieren, das würde Ausschreibungskriege und Investment-Herausforderungen etablieren. Die sind, würde ich mal sagen, wenn sie ganz im ganzen Land funktionieren sollen, äußerst aufwendig wären, wenn sie denn dann am Ende überhaupt in einem funktionierenden Projekt landen. In einem Land, wo es nichts gibt, wo die weite Strecken vorhanden sind, wird man vielleicht auch wieder aus der Not eine Tugend machen und einfache Mechanismen des Mobilfunks dazu verwenden, einen Kollegen, der weit weg ist, aber über das Thema weiß, den man im Netzwerk kennt, zu befragen. Und hier kann man mit wenigen Mitteln manchmal ganz, ganz tolle Lösungen etablieren. Ja, also der fahrende Arzt, der mit einem elektronischen Koffer durch ländliche Gebiete fährt, wo einmal in der Woche die Leute, die was haben, Schwierigkeiten haben, aber sich keine weite Reise leisten können. Das sind Lösungen, die wird man nur dort erfinden, die aber dann für uns auch später sehr nützlich sein könnten. Diese Lösungen würden bei uns nie entstehen, weil man hier existierende hochpreisige Auseinandersetzungen führt und da könnte unter Umständen genau das Umgekehrte passieren, dass die Länder, die heute im Nachteil sind, ökonomisch Lösungen erzeugen aus der Not, die dann später bei uns auch durchaus hilfreich eingesetzt werden können.
Und wo stehen Sie jetzt? Wie lange wird es das Projekt noch geben?
Wir haben vor, und das war auch eines der Ziele dieses Projektes, nicht jetzt mit dem Abschluss der Förderung, die in Summe ist eigentlich ganz, ganz viel Austausch passiert für gar nicht viel Geld. Wir möchten diese Zusammenarbeit auf keinen Fall abbrechen. Also jetzt haben wir zwar nur eine Kollegin hier, die ein Doktorat macht und den Austausch etabliert, aber wir haben das mal formal abgeschlossen, werden aber sicher über die nächsten 2-3 Jahre auch ohne Förderung die Kooperation weiter etablieren. Es kommen im Oktober Kollegen von unten wieder herauf, außerhalb der Förderung, über einen anderen Research Grant, ein anderes Budget, über die Atomenergiebehörde, und wir werden den Austausch weiter etablieren und nicht davonlaufen.
Frau Ben-Laswet, wie finanziert sich Clean IT?
Die Kampagne, auf die sich Clean IT derzeit konzentriert, ist der Aufbau einer Monitoring-Organisation, und diese nennt sich Electronics Watch. Wir sind finanziert über ein EU-Projekt, das läuft seit 1. Jänner 2013, über 3 Jahre. Wie erwähnt, 7 Organisationen in ganz Europa, 1 Million Euro. Nach 3 Jahren ist das Ganze vorbei und die Frage ist, wie kann man so etwas nachhaltig gestalten? Unsere Idee dazu war, wir bauen eine Monitoring-Organisation auf, die sich selbst erhält. Und zwar in Zusammenarbeit einerseits mit den öffentlichen Beschaffern, andererseits mit Leuten im globalen Süden, Arbeitsrechtsorganisationen oder Gewerkschaften.
Entschuldigung, öffentliche Beschaffer?
Das sind die Leute, die zum Beispiel an einer Universität, in einer Gemeinde oder einer anderen öffentlichen Institution wie einem Krankenhaus im großen Maßstab unser Steuergeld ausgeben. In diesem Fall für IT-Infrastruktur.
Und denken Sie, dass die freiwillig was hergeben?
Das tun sie, ja. Wir haben schon einige Einkaufskonsortien dazu bewegt, Mitglieder zu werden.
Wirklich?
Und das ist dann eben unsere Idee, wie das Projekt dann auch nachhaltig und die Monitoring-Organisation nachhaltig funktionieren kann. Mhm. Es ist so, dass ein kleiner Prozentsatz, 0,1% bis höchstens 1% der jährlichen Ausgaben von IT, wird an die Monitoring-Organisation als Mitgliedsbeitrag überwiesen von öffentlichen Beschaffern und öffentlichen Beschafferinnen. Und so finanziert sich dann diese Monitoring-Organisation. Wir haben zwei Einkaufskonsortien, die mittlerweile schon Mitglied geworden sind, und zwei Universitäten, eine in Schottland, eine in England. Beide beschaffen im großen Maßstab IT, sind also eine große Anschubfinanzierung für die Monitoring-Organisation. Auch in Österreich ist es so, dass diverse Städte großes Interesse haben, auch sehr spannende Museen konkrete Schritte schon gesetzt haben, um eben Mitglied zu werden. Also es gibt sehr spannende erste Schritte im Aufbau dieser Monitoring-Organisation. Es ist definitiv keine leichte Aufgabe, die wir uns dargestellt haben. Einerseits ein Projekt zu leiten, das natürlich Öffentlichkeitsarbeit macht, andererseits aber gleichzeitig eine Organisation aufbaut, die dann eben nachhaltig sie selbst erhält und damit eben auch die Arbeitsbedingungen wirklich verbessert.
Können Sie schon über einige kleine Erfolge berichten? Als Beispiel?
Meine großen Erfolge sind jetzt wirklich Mitglieder zu gewinnen, mit öffentlichen Beschaffern zu reden, die sagen, ja, das finde ich eigentlich eine gute Idee, da will ich dabei sein, da will ich gemeinsam mit anderen etwas verändern. Einfach weil nur durch geballte Kaufkraft etwas verändert werden kann, nur durch den Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen in ganz Europa kann sich konkret etwas verändern. Es gibt zwar Policies, Richtlinien, die verschiedenen Institutionen haben, aber die sind zahnlos. Es wird kaum überprüft, ob diese Policies dann auch eingehalten werden. Das ist ein großes Problem in der IT-Industrie. Es gibt zwar Überprüfungsorganisationen, aber die werden ja selbst von den Firmen bezahlt. Und auch die Informationen über diese Überprüfungen bleiben dann in der Markenfirma. Das heißt, es ändert sich kaum etwas.
Das heißt, Sie können auch gar nicht auf Regierungen zählen, Ihr Projekt zu unterstützen?
Nein, das tun wir nicht. Wir arbeiten mit Gewerkschaften, wir arbeiten mit Arbeitsrechtsorganisationen zusammen, Wissenschaftler auf der anderen Seite und Beschaffer und Beschafferinnen auf der dritten Seite.
Gut, eine letzte Frage, da wir fast am Ende unserer Sendung sind. Wir haben bereits über die Produktionsbedingungen gesprochen. Wie sieht es aus mit Umweltschäden, der sogenannte E-Waste? Was können wir uns
das ist der dritte Bereich,
Ausmaße vorstellen?
Ich habe am Anfang der Sendung eben gesprochen über die globale Wertschöpfungskette von IT, die sich eben zieht von der Gewinnung der Rohstoffe, die Produktion, dann natürlich die Nutzung, an der wir glücklicherweise alle beteiligt sind, aber nicht jeder, Stichwort Digital Divide. Und dann der letzte Schritt in dieser ganzen Wertschöpfungskette ist eben der E-Waste, der Elektroschrott. Das große Problem ist, dass viele IT-Produkte nach ihrer Nutzung auf illegalem Weg als Elektroschrott in Indien, Pakistan, China, Ghana oder Nigeria landen. Drei Viertel allen Elektroschrotts landet dann dort in Ländern des Südens und wird dort ohne jegliche Schutzvorrichtung unter gesundheits- und umweltschädlichen Bedingungen von Erwachsenen wie auch Kindern zerlegt. Das Problem ist, es gibt zwar Richtlinien, es gibt zum Beispiel diese Basler Konvention, wo sehr, sehr viele Länder, unter anderem auch Österreich, Deutschland und die Schweiz unterschrieben haben. Spannenderweise die USA haben diese Basler Konvention natürlich nicht unterschrieben, aber dennoch landet Elektroschrott vor Ort. Also Südwind konnte nachweisen, dass Produkte aus Österreich als E-Waste zum Beispiel in Ghana auf der Elektromüllhalde Abu Glossi landen. Denn also das ist eine große Problematik hier, wer eigentlich großes Eingreifen und noch viel Öffentlichkeitsarbeit zum Thema gefragt.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Leute im Labor.